Passionswoche fängt ja an mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem, endet dann mit der Auferstehung. Das sind so die beiden Punkte. Zumindest in Kreuzigung. Und was uns jetzt eigentlich bei dieser fröhlichen, von dem feierlichen, festlichen Einzug von Jesus in Jerusalem irritiert, ist nachher, wie die Stimmung in Jerusalem umschlägt. Schon in Sacharja 9, Vers 9 ist das mit dem Einzug ein Grund zur Freude. Der Vers fängt an: Freue dich, du Zions Stadt. Juble laut, ihr Bewohner von Jerusalem. Also, das ganze Geschehen: der König kommt, sogar reitend auf einem Esel, so genau ist es erfüllt. Das ist Grund zur Freude. So wird es angekündigt und so wird es auch umgesetzt. Grund zur Freude. Aber plötzlich ändert die Stimmung da in ganz Jerusalem. Natürlich, wir können sagen, das sind jetzt alles ganz andere Leute gewesen. Aber vielleicht ein Teil stimmt, ist das gleich identisch. Und man wird das Ganze jetzt ein bisschen anschauen vom Thema Freude. Ihr habt ja sicher schon einige Palmsonntagspredigten gehört, das Thema Freude. Vielleicht ist bei gewissen die Freude, die jetzt da war, bei dem Einzug da vom Ölberg oben runter, also es geht noch ziemlich steil runter, das bin ich dort auch schon runtergelaufen. Ja, so ein schöner Einzug, oder? Das war wirklich feierlich, festlich, fröhlich gewesen. Aber aus unserem eigenen Leben, wir wissen, wie schnell das Freude. Freude an Jesus, Freude am Wort Gottes kann abflachen. Jesus erzählt einmal das Gleichnis vom vierfachen Acker und sagt, da gibt es gewisse, dass da wird Samen vom Wort Gottes auf felsigen Grund gesät. Und das ist wie Menschen, die das Wort Gottes mit Freude annehmen, aber es schlägt keine Wurzeln und es verdorrt. Und ich erlebe das auch immer wieder. Und mein Wunsch ist, dass das Wurzeln schlägt in mir rein. Vielleicht erlebt ihr das auch. Dann sind wir so sorgenvoll, oder? Und schlägt die Bibel auf. Und da kommt ein Vers entgegen. Gott sorgt. Er führt dich weiter, auch durchs dunkle Tal. Und du hast Freude im Herz drin. Und einen Moment später: Ja, aber das ist jetzt so schwierig. Und ist das Wort wirklich mir gemeint? Das ist ja so alt. Und da kommen ganz andere Stimmen. Und Freude ist ja dieser Verheißung weg. Aber da gibt es auch Menschen, denen ihre Freude, wenn sie da dabei sind, das hat sich in Hass gekehrt. Und die sind nachher, ich stelle mir vor, es hat auch Gleiche gehabt, die nachher gerufen haben, kreuziget ihn. Nein, das haben sie also schon nicht wollen. Also ein König wie Jesus haben sie nicht wollen. Also wir müssen immerhin uns vorstellen, Matthäus 21 ist die Geschichte, oder? Und Matthäus 26, also ganze 5 Kapitel sind dazwischen, zwischen der Leidensgeschichte nach der Kreuzigung, da ist viel passiert. Etwas werden wir dann noch hören, oder? Aber er hat zum Beispiel dann wehe euch Schriftgelehrten wie Schlangenbrut und getünchte Gräber. Und hat dann gesagt, schaut, ihr sind wie die bösen Weingärtner, oder? Dann schickt der Herr x Propheten und die bringen sie alle um. Und am Schluss noch der Sohn und der bringt er auch noch um. Das sind ihr. Nein, also so einen König, der noch drin redet. ins eigene Leben, wo einem in Frage stellt. Ja, weil die heutige Zeit, die volldemokratischen Schweizer wollen die einen König. Wo sind wir auch für einen? Oder? Also, wir sind doch selber unsere Könige und Herr und wissen, was gut und böse ist und keiner soll uns da reinreden. Aber auch den Jüngern ist die Freude ausgegangen. Völlig ausgegangen. Wir werden dann an der Osterpredigt das hören, der schöne Text aus Johannes 20, oder, wo Jesus kommt und zweimal sagt, Friede sei mit euch. Das hat mich fasziniert. Ich bin jetzt eben ein halbes Jahr schon dran, den Begriff Friede, Shalom und im Griechischen ein anderes. Weil ich das will, dass also die Ruhe, der Friede mehr, nicht nur der Ruhestand, sondern stehen in den Frieden rein, in dieser Ruhe drin. Ich will, dass das Wurzeln schlägt. Von dort her bin ich schon lange an dieser Predigt. Und dann heisst es eben auch wieder, als sie ihn sahen, da die Wundmal, sie wurden froh. Also bei den Jüngern war es wieder ein bisschen anders gewesen, oder? Die sind frustriert gewesen, die sind traurig gewesen, die sind verängstigt gewesen. Und die Art von Freude, die sie vielleicht da beim Einzug in Jerusalem hatten, hat müssen umgewandelt werden. Weil, was heisst eigentlich Freude? Was heisst eigentlich in deinem Leben, in meinem Leben Freude? Heisst das möglichst viel Fröhliches und Schönes erleben? Mag ja auch sein. Aber Freude ist eine Frucht des Geistes, nicht eine Frucht des schönen Lebens. Und so sind wir eigentlich zumindest in dieser Reihe, oder? Also wir sind ja in einer Reihe. Eigentlich ist das jetzt nicht so gerechnet als Reihe da über Reich Gottes. Aber es passt ja so gut dazu. Der König kommt, oder? Also jetzt bricht eigentlich seine Königsherrschaft an. Also das Königreich Gottes bricht jetzt an, da ist jetzt der König. Und Micha hat in der letzten Prediger gesagt, das Gegenteil ist das Reich von dieser Welt. Also das war ja dann ein Irrtum gewesen. Das Gegenteil vom Reich Gottes ist nicht das Reich der Römer, sondern das Reich von dieser Welt, vom Fürst von dieser Welt, von Satan. Und es ist gegangen, wie sich das manifestiert. Und das werden wir heute wieder sehen, oder? Er hat dann beschrieben, das Reich Gottes manifestiert sich ganz anders wie das Reich dieser Welt. Das Reich Gottes manifestiert sich in Liebe und Versöhnung. Und das Reich der Welt in Zerstörung und Tod. Und das sehen wir im Burma, das sehen wir überall dort, wo Menschenrecht nicht einfach Macht ist. Ich mache den Kleiner kaputt, dass meine Macht bleibt. Das ist das Reich vom Fürst von dieser Welt. Aber gehen wir jetzt einfach jetzt drin rein, in die vier Punkte von dieser Predigt drin rein, zum Thema Freude. Wie kann denn die Begeisterung an Jesus wieder entfacht sein, anhand von dem Text, das sind natürlich nur Ausschnitte, oder? Ja, dass die Freude an Jesus bleibt und nicht abflacht. Der erste Gliederungspunkt, Freude im Vertrauen auf Gottes Vorsorge. Das ist das Faszinierende, oder? Also, da sagt Jesus einen klaren Auftrag zu seinen Jüngern. Jetzt geht er ins nächste Dorf und dort sind dann ein Muttertier und ein Jungtier angebunden. Und das bindet er dann los und bringt es. Natürlich, es könnte dann sein, in den Plan innen, oder, dass es noch Hindernis gibt, oder? Also wenn dann irgendwo einfach jetzt heutzutage einen Autoschlüssel nimmst und mit dem Auto vom Nachbar fortfährst, oder? Ja, es könnte ja schon noch, oder? Und da einfach jetzt, aber wenn so Hindernisse kommen, dann sagt er einfach, oder? Wenn jetzt einer da fragt, was macht ihr da, klauen ihr da meine Esel, oder? Sagt einfach, der Herr bedarf, oder? Und das langt schon. Also, man spürt da, es ist ein Regiebuch, das abläuft. das hätte man zwischendrin auch gern. Aber das gibt es ja auch. In unserem Leben drin Lösungen, die einfach so offene Türen, die einfach so da sind, das gibt es auch. Und das sollen wir einfach auch wahrnehmen, dankbar wahrnehmen. Gott hat einen Plan und hat ein Regiebuch und das läuft so ab. Aber es läuft nicht immer so ab, dass man genau wüsste, was wir jetzt zu tun haben. Oder? So, jetzt musst du in der nächsten Stunde musst das machen und dann das machen. Ist ja gut, dass uns Gott grosse Freiheiten gibt und die grosse Linie aufzeigt, wie wir leben sollen. Und dann gleich einfach sollen wir vertrauen. Vertrauen dann, wenn es dunkel wird. Und eigentlich, da sieht man die grosse Regie, nachher sieht man es nicht mehr so. Nachher ist es mehr so chaotisch, also von den Jüngern her gesehen. Wenn man so denkt, der Ölberg oben absteigt auf Jerusalem, ja, hat man müssen sagen, Jesus steigt ins finstere Tal runter, in das Jerusalem. Und dann als Glaubensstärkung, also das ist mal Glaubensstärkung, Gott sorgt. Er sorgt voraus. Er sorgt für uns. Und dann ist da die Verheißung aus Sacharja 9, Vers 9, oder? Also der König kommt auf Jerusalem und er reitet auf einem Esel. Parallelstelle Johannes 12 vom Palmsonntag, die ist kürzer, aber der Johannes schreibt einfach Sachen, die ihm dann wichtig geworden sind, die anderen nicht schreiben, oder? Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Bei der Osterpredigt kommt die gleiche Formulierung wieder vor. Ein paar Tage später. Einfach, sie haben es nicht verstanden. Dort ein bisschen mehr Ausführungen dazu, aber einfach so. Zwischendrin verstehen wir Gottes Fürsorge erst im Zurückschauen. Von dort her ist Zurückschauen gar nicht so schlecht. Im Leben drin, in der eigenen Biografie dankbar zurückschauen. Wo habe ich Gottes Führung gar nicht gemerkt, dass er Türen aufschaut, dass er mich geschützt hat, dass er mich bewahrt hat in dem finsteren Tal, dass er dabei war. Aber im Nachhinein kann ich es dann verstehen. Das ist auch Reifung vom Alter. Können in ein reiches Leben zurückschauen, nicht alles in ein Reich, eben alles Erfreuliches. Aber einfach gesehen, Gott war dabei und hat seinen Plan verwirklicht. Jetzt sehen wir da eben bei diesen Eseln sozusagen die vorbereiteten Werke. Ich möchte hier den ersten Punkt abschließen mit Epheser 2, Vers 10. Nicht, dass ich jetzt den Vers in seiner Lebenspraxis verstanden hätte, wo der Paulus von also vorbereiteten Werk sagt. Eigentlich so die Esel, die da parat stehen, oder? Das ist eigentlich wie ein vorbereitetes Werk, die müssen sie jetzt nur noch holen. Ich nehme an, sie haben es auch wieder zurückgebracht, aber von dort wissen wir das eigentlich nicht. Aber was mir an dem Vers auffällt, oder? Gott ist am Werk, er ist aber nicht nur am Werk in dem, was wir tun, sondern was wir sind. Wir sind sein Werk. Also er formt uns durch all die Sachen in der Lebensgeschichte hinein, die wir verstehen, die wir nicht verstehen. Er formt uns, er ist am Werk und auch das, was wir tun, ist eigentlich schon vorbereitet. Also man braucht wie es genau so analysieren, aber eben, wie macht man das oder wie detailliert ist der Vers zu verstehen oder ist da das Papierkorb leeren schon drin oder einfach so die grosse Berufung, das Pastor werden oder Aufgaben in der Gemeinde, ist das aber einfach die schöne Botschaft. Es ist vorbereitet. Es gibt zwar für uns Hindernisse, oder, wo ja, jetzt vielleicht da der Herr die Esel nicht gerade rauslässt, aber einfach zu wissen, das sind vorbereitete Werke. Also Freude entfacht sich, wenn man daran denkt, Jesus ist am Werk und bahnt für uns den Weg. Zweiter Punkt, Freude am Herrn, Jesus im Zentrum. Eben, da geht es jetzt einmal drum. Jesus zieht ein. Er ist der Mittelpunkt von all dem. Es dreht sich um ihn, nicht um die Jünger, nicht um jemanden, der geheilt worden ist, am Sabbat oder auch nicht, oder? Und er wird gelobt, oder? Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Das sind also auch schon jetzt die Jahreszeit in Israel, wenn jetzt das, ja, das müsste jetzt ja, ich will sagen, Weihnacht muss nicht an der Weihnacht sein, wenn man das nicht weiß, aber wo Kreuzigung ist, die Jahreszeit, weiß man, dass es im Frühling ist, wie es zusammenfällt mit dem Passafest. Aber ich nehme an, das waren keine Wintermäntel. Dort war es schon heiß. Und die haben das nicht alltag gewaschen, ihre Mäntel, ihre verschmitzten Mäntel. Und dann reitet er noch auf einem Mantel als Sattel von seinen Jüngern. Also, ja. Einfach mit all dem Verdreckten und Verschwitzten von unserem Leben und dann noch ein paar abgerissene Äste, oder? Ist das in den Weg gebahnt worden? Weil das macht man schließlich für einen König. Man rollt den Teppich aus, oder? Aber den hat man jetzt eigentlich nicht, oder? Jetzt nimmt man einfach das, was man hat. Und Jesus ist zufrieden. Und sagt nicht, hey, also wir müssen euch da ein bisschen besser vorbereiten. Auch wieder Freude. Ich darf den Jesus, den König, einfach mit dem loben, was ich gerade habe. Ja, mit meinen schwachen Worten. Ein Stamm und vielleicht nur danken dafür. Oder vielleicht mit Tränen von der Berührung, Gott, von der Rührung. Gott, du hast mir geholfen. Einfach so mit dem, wo wir sind. Oder auch mit Gaben, die wir haben. Wir müssen nicht die grössten sein, auch nicht die grössten finanziellen Gaben, oder wenn wir ihm einfach einsetzen. Einfach das Lob. Es hat mitten aus dem Leben raus. Aus dem verschwitzten, dreckigen Leben raus. Er lässt sich da einfach loben. Wichtig ist, dass er im Zentrum ist, dass es um ihn geht. Und nicht Jesus, weiss, ich habe da noch eine Krankheit und gib und könntest und wir haben jetzt zu wenig zu essen und wir sollten jetzt noch Brot von Erik haben und, sondern es geht einfach um Jesus. Und dann eben ist Jesus da eingezogen gewesen, ja. Und dann die nachfolgenden Verse, oder Vers 12 und 13. Also eben der Einzug geht ja bis Vers 11. Nahtlos geht es weiter. Jesus geht in den Tempel. Der König geht in den Tempel und räumt aus. Er will das Zentrum sein. Gott soll das Zentrum sein. Und dann ist dann denen die Freude ausgegangen, oder? Dort so. Sie haben ja eigentlich nichts Schlechtes gemacht, oder? Die Taubenverkäufer. Das sind nicht einfach irgendwie so Brieftauben oder so. Das sind ja dann Opfertauben. Also man hat Opfertiere können kaufen. Und Opfern ist ja auch im Alten Testament angeordnet worden. Und Tempelsteuer, ja, also da hat man nicht einfach Euro und Schweizer Franken, sondern jedes Dorf hat vor seine Währung gehabt. Und Geldwechsler war einfach, dass man die Währung hat von Jerusalem, oder? Also alles gute Sachen, oder? Man konnte spenden mit den richtigen Geldsorten und man hat die richtigen Opfertiere gehabt. Ist doch eine gute Sache, aber für Jesus nicht.
Er will im Zentrum sein.
Und man verliert die Freude am Glauben, die Begeisterung an Jesus, wenn er einfach nicht mehr im Zentrum ist. Wenn wir in den Gottesdienst kommen und regen uns über dieses und jenes auf und denken wir an den und den Christ und regen uns auch noch auf, oder? Und so. Ich kann jetzt nicht sagen, was das ist. Jeder muss das prüfen. Gibt es Sachen drin, wo das Bethaus von unserem Herz nicht mehr zu einem Bet- und Lobhaus macht, sondern ein Haus, wo die Frucht von der Freude vom Heiligen Geist drin ist? Könnte es sein, dass Jesus den einen oder anderen Tisch in unserem Leben umrührt? Einfach so als Botschaft, denk dran, ich will das Zentrum sein, es soll um mich gehen. Sind wir solche, die daraus lernen? Die da haben sicher nicht daraus gelernt. Der blöde Jesus ist ja mal aus dem Tempel raus, oder? Dann haben sie wieder ihre Tische aufgestellt, oder? Ihre Tauben eingesammelt und die anderen haben ihre Münze da auf dem Boden zusammengesammelt. Vielleicht noch ein bisschen gestritten, wem das Geld gehört, oder? Aber dann war die Sache wieder geritzt. Es ist weitergegangen. Bei uns soll es nicht weitergehen. Wir sollen lernen. Also Freude über Jesus, die bleibt, wenn wir daran denken, wie ein fürsorglicher König er ist und unser Leben sich um ihn dreht, nicht nur um uns selber. Dritter Punkt, Freude über Jesus als König. Er ist König. Ja, wer ist er eigentlich? Wenn man auf Menschen hört, dann ist er eigentlich nicht König. Ist er dann komisch, oder? Zuerst sagen sie, oder, gelobt sei, oder so, Sohn Davids, das ist ein ganzer, haben wir auch schon in der Reihe gehört, über Reich Gottes, das ist eine Bezeichnung. David ist der König gewesen, oder? Der, der Gottes Reich aufrichtet, ist ein Nachkomme von David und er ist König. Und jetzt fragen die da nicht dabei sind von Jerusalem, oder? Dann ist ihm plötzlich so ein Volksauflauf und das Hallo und so. Und wer ist das eigentlich? Das ist ein Prophet, der heißt Jesus aus Nazareth. Barbara hat mir mal mit in der Zeitung, ich weiß nicht mehr, was für eine Zeitung, so ein Theologe, oder? Der hat immer von Jesus aus Nazareth predigt und über Versuchungen, die er hatte. Und die hat er natürlich nicht gut überstanden, der Jesus von Nazareth, oder die Versuchung und so. Oder also einfach, dann ist was für uns Jesus Christus ist, nur noch Jesus von Nazareth. Lesen Sie mal genau die Artikel, wie Jesus bezeichnet wird. Natürlich ist Jesus von Nazareth. Aber Christus wird heißen, er ist der Gesalbte, er ist der Messias. Und das wird einfach ausgelassen. Und da wird einfach auch ausgelassen, ist ein Prophet. Ja, natürlich, also wenigstens das, oder? Aber wenn er dann so ein bisschen prophezeit hat, oder? Dass kein Stein auf dem anderen wird bleiben und über die Endzeit prophezeit hat, da, eben in diesen Zwischenkapiteln, zwischen dem Einzug und Kreuzigung, da haben sie den Propheten auch nicht mehr so gern gehabt, oder? Aber man muss in der Bibel lesen, was Jesus ist. Und nicht einfach übernehmen, was andere denken, wie Jesus ist. Und wie sie Vorstellung haben von Jesus. Also, dann der Friedenskönig. Das haben wir natürlich dann noch stärker in der Osterpredigt drin, wo es geht, wo Jesus zweimal in 6 Vers zu einem sagt, Friede sei mit euch. Er bringt Frieden. Also in Zacharia 9, Vers 9 und 10, also wenn wir da den Vers 10 eben noch dazu kommen, dann ist eben der König, der kommt. Er kommt zum Recht aufrichten, aber auch Rettung. Also nur schon das einmal eine interessante Kombination. Also der König kommt, um das Recht aufrichten. Das ist die Aufgabe von einem König. Aber er kommt auch zum Retten. Und dann geht es weiter, oder? Er bringt Frieden. Er liquidiert Pferde und Kriegswagen und Bogenschützen, oder? Man merkt nur schon, das sind Bilder eigentlich, wo ja, das sind Bilder, oder? Die sind schon lang, gibt's schon lange nicht mehr da, die Kriegswagen und die Bogenschützen, oder? So als Waffen, obwohl es immer noch Krieg gibt, oder? Aber eigentlich ist das bildlich gemeint und eben wiederum Reich Gottes. Er zerstört nicht einfach die Waffen von Menschen, sondern schafft innerlich Frieden. Weil der Feind, der Fürst der Welt, ist auch in uns hinein und hat verschiedenste Waffen. Schlecht denken, schlecht reden, einfach all so Zeug, die Lüge. Das ist dann schon Vorbereitung für die Pfingstpredigt, wo es dann darum geht, das Geist von der Wahrheit. Und der Teufel ist dann die Lüge in Person, oder? Also, der lügt uns fortlaufend an. Also, das ist nur schon eine Waffe. Die Wahrheit ist die Waffe gegen die Lüge. Also, Jesus kommt und zerstört in unserem Herz rein, will das, was Krieg führt gegen uns selber. Er will die Macht von Satan besiegen. Und dann heisst es in dem Vers, eben er kommt reitend auf einem Esel, oder? Und dann, er ist sanftmütig. Also ein Merkmal von dem König ist seine Sanftmut. Und das macht Freude. Jetzt, wenn wir so über Sanftmut, oder sanft, das ist so etwas sanft säuselnd, so, also man stellt uns vor, so Jesus als ganz harmoniebedürftiger Mensch, so, wo sich nie so etwas so richtig getraut hat zu sagen, oder? Und so ist er ja nicht. Also Sanftmut ist etwas anderes. Also einer, der jetzt einfach sich einen Geissel knüpft und in den Tempel geht und alle Tische umrührt. Und einer, der dann sagt, eben in diesen Zwischenkapiteln, hey, es kommt das Endgericht. Und das ist dann wie 10 Jungfrauen, oder? Und die einen, das Licht brennt und bei den anderen nicht. Und das ist dann wie, wenn man Talent überkommt, oder? Und der eine vergrabt es. Das ist dann das Endgericht. Oder dann werden die Völker gerichtet. Und die Völker werden dann aufgeteilt in Schaf und in Böck. Das stimmt dann gar nicht mit dem jüdischen Denken. Wenn dann schon die Völker gerichtet werden, auf der einen Seite das erwählte Volk, oder? Und auf der anderen Seite einfach all die Heiden. Er ist in einer vollen Karawane gefahren. Der sanftmütige König. Aber Sanftmut heisst, also müsst ihr jetzt mal das mit Demut vergleichen. Also Mut ist in beiden drin. Demut ist der Umgang, wo wir Menschen haben mit anderen. Wir können anderen begegnen mit Hochmut oder mit Demut. Das heisst, der andere kann es spüren bekommen, ich bin der Gross und du bist sowieso der Kleine und dann nichts, oder? Oder mit Demut, ich bin da und will dir helfen. Sanftmut geht auch um den anderen. Sanftmut aber ist immer der gefragt, wenn der andere mich anschiesst, wie ich reagiere. Ist ein Wort, das gebraucht wird, wenn es um Verletzungen geht. Ich als Person bin verletzt worden vom anderen und wie reagiere ich jetzt? Das Gegenteil von Sanftmut ist Zorn. Also, jetzt, das Paradebeispiel ist da ja der 1. Korinther 4, Vers 20 und 21. Der Paulus ist von der korinthischen Gemeinde von gewissen angeschossen worden. Ganz persönlich. Du bist kein gescheiter Apostel, du bist ungeistlich, wir sind besser. Es gibt ja nicht nur den ersten und zweiten Korintherbrief, sondern es gibt noch zwei andere, die verschollen sind. Aber man spürt, es war ein reger Wechsel, weil da ja, hat einen Tränenbrief gegeben nachher von Paulus. Er ist zutiefst verletzt worden. Jetzt, wie geht er das klären? Und der Unterschied zwischen dem Geist der Sanftmut oder das Gegenteil ist der Stock. Ich schlage ihn rein. Ich zeige euch, dass ich der Apostel nach dem Willen Gottes bin und berufen bin. Und ich zeige euch dann, dass ich der Geistliche bin und ihr überhaupt nicht. Ihr seid so fleischlich. Braucht ja nur Milch. Das macht er nicht. Geist der Sanftmut, der es überzeugen will. Und einfach jetzt so einen König haben wir in unserem Leben. Der König, der nicht sagt, du Christoph, ich kann dann sagen. Und wenn ich mal vielleicht etwas falsch denke oder falsch mache oder selbstsüchtig denken oder selbstsüchtige Motive habe, habe ich dann mal seinen Stock am Grind und sage, hey, ich bin König, das soll für ein für alle Mal klar sein. Nein, so macht er es nicht. Sondern macht mit Sanftmut, er beeinflusst, er will Überzeugung schaffen, er will das Herz gewinnen. Und so hat er Geduld. Das ist sein Führungsstil. Das soll unser Führungsstil sein in der Gemeinde, in den Familien, wo wir sind. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, vor allem dort, wo wir in Frage gestellt werden, ich kämpfe um meine Rechte und um meine Ehre. Es muss einmal klar sein, da, wer oben und unten ist, sondern den anderen gönnen. Für die gute Sache gönnen. Also nehmen wir das mit, das ist der sanftmütige König. Das Gegenteil wäre Stock. Das Gegenteil wäre Zorn. Dreinschlagen. Das macht er nicht. Wir haben einen Gott, der uns will gönnen für seine Überzeugung, für den Bau von seinem Reich. Kurz noch zum letzten Punkt. Freude ist einfach, wir dürfen Hosianna rufen. Hosianna ist eigentlich nicht nur ein Jubelruf, sondern es ist eigentlich ein Gebet. Hilf doch! Dann ist das einfach der, der sich da interessiert, Hosianna. Das ist eigentlich, wie man das im Hebräischen kann. Im Hebräischen kannst du alles zusammenhängen, oder? Ich bin im Haus, oder? Das kannst du einfach mit Vor- und Nachsilben kannst du aus dem ein Wort machen. Und Hosianna ist Hosanna, ein Na ist am Schluss doch. Das heisst doch, hilf doch, rett. Man spürt es nicht so raus, das ist auch mal schwierig für mich im Wörterbuch nachzuschauen, weil das Wort eigentlich der Stamm ist von dem Wort. Heisst eigentlich Jascha, kommt bei Joshua vor, kommt bei Jesus vor. Einfach rett, hilf. Und das ist dann einfach ihr Ruf, Hosianna. Hilf doch, rett uns. Und das ist Freude. Freude, einfach so einen zu haben, der als das gekommen ist, als Retter gekommen ist. Und nicht nur seine Herrschaft, ich bin König oder mit Stock, oder, sondern einfach, ich darf sagen, hilf. Ich weiß nicht genau, was meine Not ist vielleicht, oder vielleicht weiß ich es ganz genau, analysiert. Aber einfach, ich bin im Elend drin, hilf. Ich weiß nicht, wie du mir helfen könntest, das ist aber auch dein Problem, oder? Und so ist es ja ein Zitat aus Psalm 118 dann, einfach das, hilf uns, segne du. Wir brauchen es. Wir dürfen hilflos sein, wir dürfen ohnmächtig sein, wir dürfen ratlos sein. Hilf uns. Also wir sind gestartet, der Aufruf, freue dich Zion, dein König kommt. Die Freude, wie bleibt die Freude, dass sie nicht abflacht? Sie bleibt, wenn wir daran denken, dass Jesus für uns sorgt und schon vorsorgt und seine Verheißungen erfüllt. Freude bleibt, wenn Jesus Zentrum bleibt. Und nicht aus dem Zentrum gerückt wird und Hauptsache sind wir selber oder Formen oder wie immer auch. Eine Freude, die bleibt, wenn wir daran denken, der König kommt als sanftmütiger König. Er will überzeugen, er will mein Herz gewinnen. Und Freude ist da, wenn wir einfach mit all dieser Not dürfen zu ihm kommen und Hosianna beten, hilf doch. Dann will ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist. Und ich bin überzeugt, dass deine Art der Welt etwas bringt. Ich bin überzeugt, dass die Art, wie die Welt Frieden will erhalten und Macht will erhalten, zerstört. Wir sehen es an diesen grossen Politikern und diesen grossen Mächten. Wir sehen es im Konflikt zwischen Israel und Palästina. Waffen bringen keinen Frieden. Weder Raketen noch Gegenangriff. Du bringst Frieden. Mit Liebe. Mit Sanftmut. Indem, dass du für die anderen bist. Dass du für uns bist und dein Leben für uns hingegeben hast. Danke, dass wir nicht Freude erzeugen müssen. Oder denken, wir könnten fröhlicher sein, wenn alles so fröhlich wäre in unserem Leben. Lass du die Frucht vom Geist die Freude in uns hineinwachsen. Und wir bitten dich dann schon für den Sonntag, lass den Frieden in uns als Frucht wachsen. Amen.